Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Traurige Tiger und zittrige Geister hat sie in die Kinderzimmer gebracht, die mit vielen Preisen überhäufte Autorin und Illustratorin Nadja Budde, die nicht nur einen sehr eigenen, sofort wiedererkennbaren Strich hat, sondern auch gern reimt und dichtet. Und auch in ihrem neuen Buch tobt sie sich ordentlich damit aus. Ich bin gespannt, wo und wie diese Reime entstehen. Hallo, herzlich willkommen, Nadja Budde.
Hallo, danke für die Einladung.
Die Band, die keiner kennt, heißt ihr neues Buch. Wir können ja die fünf erstmal vorstellen, bevor wir länger darüber reden. Ich fange mal mit den zwei Großen an, habe ich mir gedacht. Da ist so ein blaues, ja, ich dachte fast so ein krümelmonsterartiges Wesen und so ein grüner Bär. Die stehen da vor die Band, die keiner kennt. Und die anderen drei, können Sie die mal vorstellen?
Naja, schon reingefallen. Das ist ja gar nicht die Band.
Das ist gar nicht die Band. Da habe ich das Buch nicht verstanden. Auch interessant.
Das sind sozusagen die Bewohner des Ortes, zu der die Band aufbricht. Und das sind Zuschauer, die erst so ein bisschen reserviert sind und nicht so richtig wissen, wer da kommt. In einem Bus, in einem Kleinbus kommt die Band an. Die Band besteht aus vier Mitgliedern, die natürlich auch im
Jetzt
Prinzip
habe ich die
genauso,
Seite gefunden.
Ne? Die sehen im Prinzip genauso aus. Und die Band trifft ein. Die Leute aus dem Ort, na, wie das manchmal in so kleinen Orten ist, sind ein bisschen reserviert. Die fragen sich, wer ist das? Wie sehen die aus? Die kennen wir nicht. Nicht gesehen, nie gesehen, unbekannt. Und dann packt die Band die Instrumente aus und die sind natürlich auch etwas schräg.
Luftschlauch aus Gummi, steht hier Stangen mit Knolle, Draht von der Rolle und ein Ding, das keiner kennt. Was ist das für ein Ding, das keiner kennt?
Naja, das ist so ein Mischgerät, so ein kleiner Synthesizer, alles in einem. Ich habe mich da auch gut beraten lassen, sowas gibt es tatsächlich. Man kann mit so ein bisschen elektronische Musik machen und dazu singen. Genau das macht dieses Bandmitglied auch.
Haben Sie die mal nachgebaut, die Instrumente zu Hause?
Nein, aber ich habe mich erkundigt. Also ich komme aus einem Haushalt, in dem viel Musik gespielt wird und da habe ich natürlich gefragt, ob man sich das vorstellen könnte, auf solchen Gerätschaften Musik zu machen. Also es funktioniert.
Aber Sie hatten jetzt nicht irgendeine konkrete Band im Kopf, als Sie die erfunden haben, so statt den Fabulous Four, die Five oder was auch immer?
Nein, aber ich glaube, wie gesagt, ich komme aus einem Haushalt, in dem viel Musik gemacht wird und ich selber spiele leider überhaupt gar kein Instrument.
Und Sie wären dann die Sängerin, die perfekte.
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube doch, das wäre nicht so besonders. Aber vielleicht ist es so ein bisschen mein Versuch. Ich möchte auch mal mitmachen.
Entstehen denn so die Ideen für Bücher? Wie kommen Sie auf so eine Idee, jetzt eine Band quasi als Sinnbild für was Komisches, Fremdes, Irritierendes zu nehmen?
Ach, da ist mir eigentlich jedes Thema recht. Also mir ist es jedes Thema recht, um, sagen wir mal, so eine Parade von merkwürdigen Typen auftreten zu lassen. Das ist natürlich das, was ich am liebsten mache. Und insofern, manchmal weiß man es gar nicht so richtig, woher die Ideen kommen. Man staunt manchmal, wie viel eigentlich schon da ist, ne? Wenn man anfängt, irgendwas ein Bild zu malen oder so bestimmte Zeichnungen, die sich dann irgendwie zu was zusammenfügen. Und dann gibt es meinetwegen schon mal eine Doppelseite, sogar schon mit einer Textzeile, die sich erst später als total passend in dem ganzen Gefüge herausstellt. Und insofern, ja, die Ideen, die setzen sich irgendwie zusammen und manchmal staunt man selber darüber.
Und was ist dann zuerst da? Also Reim, fällt Ihnen dann erst so eine Zeile ein, so ein Reim? Oder müssen Sie am Tisch sitzen und erst was zeichnen und dazu kommt dann der Text? Und wie läuft das?
Das passiert immer gleichzeitig. Also es ist tatsächlich so, dass mir manchmal eine Zeile einfällt. Wie zum Beispiel in dem Buch gab es tatsächlich auch eine Zeile und auch schon ein Bild dazu. Da gibt es so eine Doppelseite darin. Da rennt so eine Gruppe von Menschen zu diesem Schuppen, in dem die Band spielt. Und da steht oben drüber, alle wollen hin. Und merkwürdigerweise war das eines der ersten Seiten, die ich hatte, ohne dass der Rest des Textes oder der Bilder überhaupt schon existierten. Und ich glaube, so entsteht eine Idee und so entsteht bei mir auch dann irgendwann eine runde Sache. Manchmal entsteht auch gar nichts, ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Aber
und ja. Sie sagen, wir haben schon den Satz gesagt, alle wollen hin, aber am Anfang will ja gar keiner hin. Also die sind schon irgendwie komische Typen, oder?
Ja. Also die steigen aus, sie sehen komisch aus, werden auch sicherlich bewertet, wie man das halt so macht, ne? Man schaut sich Leute an und denkt, komisch, nie gesehen, wie sehen die aus? Und und in dem Moment, wo die Instrumente erklingen, es ist so lustig, dass alle da hinmollen und alle haben natürlich dann einen Riesenspaß.
Ist das auch so ein bisschen ein lockerer Aufruf, alles ein bisschen leichter zu nehmen oder wäre das zu unbedingt primitiv gesagt?
Nein, nein, unbedingt. Ich sehe das ganz klar so, ja, klar. Mhm. Also Vorurteile fallen lassen und einfach mal gucken, was passiert und meistens lustig.
Und das ist ja auch nötig in unserer Zeit, ne, wo ja Vorurteile und Rassismus, Diskriminierung sind ja Riesenthemen. Und Sie schaffen das, das dann auf so eine wahnsinnig lustige Art runterzubrechen.
Ja, das kann sein, dass mir das gelungen ist, aber das war jetzt nicht meine Absicht. Also ich finde es immer sehr schön, wenn nebenbei auch so kleine Botschaften entstehen. Und ja, wie Sie sagen, es ist tatsächlich so. Ne? Also ein bisschen, man sollte sich wahrscheinlich mal ein bisschen befreien von Vorurteilen. Aber ich bin immer erstaunt, dass am Ende tatsächlich eine Botschaft rüberkommt, die mir selber natürlich auch am Herzen liegt, aber absichtlich eingebaut habe ich die,
glaube
ich, nicht.
Das haben Sie nicht vorher, dass Sie denken, ach, das nervt mich jetzt so und jetzt will ich mal irgendwie was machen, was den Kindern auch mal eine Möglichkeit gibt, anders auf Andersheit und Fremdheit zu gucken. Sie haben nicht so ein Programm.
Nein, das nicht, aber ich glaube, im Unterbewusstsein hat man so viele Themen im Kopf und die fließen automatisch ein in das, was man macht. Ob man das kontrolliert oder nicht, das ist, glaube ich, dann egal. Aber
Und testen Sie dann? Also haben Sie da irgendwie so im Freundeskreis oder in der Verwandtschaft oder überhaupt irgendwelche Kinder, die dann mal da drauf gucken? Oder sind Sie inzwischen, ich meine, Sie haben ja auch eine Riesenkarriere hinter sich, so selbstsicher und dass Sie das einfach fertig machen?
Also kleine Kinder habe ich nicht mehr in meinem Umfeld und testen kann ich es dann meistens erst, wenn es sozusagen schon zu spät ist. Aber ja, ich taste das schon sehr genau ab. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die relativ schnell so ein Buch raushauen. Ich frage mich da schon sehr lange, was kann das so stehen bleiben? Also weil es ja auch sehr reduzierter Text ist und auch die Bilder im Prinzip auch sehr reduziert sind. Ne? Was reicht aus auf so einer Seite als Information, um sich den Rest dazu zu denken? Oder was an Text reicht aus, um das Geschehene irgendwie auf den Punkt zu bringen? Und das dauert schon manchmal sehr lange. Da wäge ich schon relativ genau ab, welches Wort da manchmal am Ende, welches eine Wort da steht.
Und was ich an Ihren Büchern so toll finde, ist, dass man halt auch als Erwachsener Spaß dabei hat. Das ist ja nicht bei allen Kinderbüchern, die man seinen Kindern vorliest, so. Bei manchen, die toll finden, quält man sich so ein bisschen durch. Und ich finde, bei Nadja Budde Büchern ist es auch für Erwachsene eigentlich ein Vergnügen. Und es ist auch was drin, was einem was sagt. Ist Ihnen das wichtig?
Ja, doch, ich finde das sehr schön, weil Erwachsene ja letzten Endes die Bücher kaufen. Und wenn die Erwachsenen Spaß haben am Vorlesen, dann haben Kinder natürlich auch Spaß. Und ja, sicherlich gibt es da große Geschmacksunterschiede und manchmal erschreckt man auch, was, also wenn man jetzt meinetwegen ein Kind in den Buchladen schickt, mit welchem Buch es dann herauskommt. Das ist vielleicht nicht unbedingt immer das, was man sich selber wünscht, aber wenn Erwachsene beim Vorlesen Spaß haben, dann ist das schon ein guter Anfang.
Ich habe schon ein paar Mal jetzt gesagt, die Bücher sind lustig, die Texte sind toll, da sie haben ja auch einen Hang zu Alliterationen. Wenn man das schon bei manchen Titeln sieht man das ja schon. Wie ist das, wenn Sie haben ja auch viele Übersetzungen und Sie waren ganz viel im Ausland unterwegs und da habe ich gehört, eigentlich ist das nicht so einfach, Illustrationen in andere Länder zu verkaufen, auch weil die ganz andere kulturell geprägte Vorlieben haben. Bei Ihnen scheint das ja ganz gut zu funktionieren. Wie haben Sie das so erlebt? Was waren da so kuriose vielleicht auch Erlebnisse?
Na, kurios war immer, wenn sozusagen Vergleiche gemacht wurden. Also wie meine Bildsprache jetzt sozusagen in einem Land rüberkommt, in dem meinetwegen, also ich war ganz am Anfang mal in Kirgisistan und da gab es das illustrierte Bilderbuch oder Kinderbuch gar nicht. Also da wurden meine Bilder dann mit Walt Disney Filme verglichen oder manchmal kommt die Ästhetik meiner Figuren auch einfach auch nicht gut rüber. Ne? Also die sind dann, also dieses Vermischen von Mensch und Tier beispielsweise, das ist in bestimmten Kulturen überhaupt nicht, das macht man einfach nicht. Ne? Also insofern hatte ich da jede Menge tolle Erfahrungen und ich bin ja auch nicht so hingereist in dem Sinn, als ich dachte, ich möchte denen meine Bilder irgendwie zeigen und die müssen das gut finden, sondern ich war ja eigentlich neugierig auf das, was ich dort in dem Land vorfinde. Und ich bin dann so ein bisschen als repräsentative Bilderbuchkünstlerin in die jeweiligen Länder gereist. Aber im Grunde genommen war es, glaube ich, am interessantesten für mich. Und ja, insofern, ich habe da sehr viele sehr witzige Erfahrungen gemacht auch.
Und mit den Tieren, da haben Sie ja auch so ein bisschen sich davon entfernt, weil Sie haben ja ganz lange einfach immer Tierfiguren verarbeitet und dann gab es die Geister. Und jetzt bei dem Buch dachte ich, manche haben schon fast was Menschenartiges, oder? Habe ich das auch falsch verstanden?
Also das kann man fast gar nicht mehr sagen. Ich glaube, mittlerweile verschwimmt die Grenze einfach. Also die Figuren, die dort in dem Buch sind, die kann man ja tatsächlich nicht eindeutig als Mensch oder Tier bezeichnen. Das sind einfach lustige Wesen und ich denke mal, das Thema oder die Art, ein Wesen zu zeichnen, das ist einfach unerschöpflich, die Möglichkeiten. Und da bediene ich mich sehr gerne dran und lasse mich auch von mir selber überraschen, was da noch drin ist. Also.
Und wenn man sich da nicht so festlegt, hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten.
Klar, ne? Ja. Mhm. Also Menschen zeichnen kann ich wirklich nicht so besonders. Also wenn ich wirklich als Menschen erkennbar sein soll, das ist, finde ich, sehr schwer. Aber sobald da irgendwie ein Fell dazu kommt oder die Ohren irgendwie anders gezeichnet werden können, dann finde ich, das unterhält mich das natürlich beim Zeichnen viel mehr.
Und ich finde, wenn man solche Wesen gesehen hat, schaut man auch wieder anders auf die Menschen, die einen umgeben. So ging es mir beim Anschauen Ihrer Bücher.
Sehr gut, sehr gut.
Nadja Budde, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.
Und das neue Buch von Nadja Budde, Die Band, die keiner kennt, ist beim Peter Hammer Verlag erschienen und kostet 16 Euro.